Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Herr Schmidt, Sie leben hier am Rande eines kleinen Dorfes in der Lüneburger Heide. Sie verlassen dieses Dorf selten. Sie lassen auch nur ungern Besucher an sich heran. Ich kann das bezeugen. Sie leben fast wie ein Einsiedler. Warum?
Das ist letzten Endes eine Frage der geistigen Ökonomie und auch der Gesundheit. Nicht nur, weil mein Credo lautet Flachland und Nachschlagewerke, sondern auch, weil ich Tiefdruckgebiete am besten vertrage. Dass ich wie ein Einsiedler lebe, möchte ich gar nicht einmal sagen, aber die großen Spaziergänge im Sommer und dieses Gemisch aus Heide und Moor, was ich hier finde, ist genau die Kulisse, die ich für meine nächsten Bücher brauchte.
Welches werden Ihre nächsten Bücher sein? Was haben Sie für Pläne?
Ich glaube, man muss da zwei Gruppen unterscheiden. Zunächst einmal habe ich für die Jahre 64 und tief in das Jahr 65 hinein die große Edgar Poe-Übersetzung für Walter in Olten zu machen. Nun bin ich ein ziemlich fleißiger Mosaikarbeiter und habe vorgearbeitet, sodass im Jahre 64 ein umfangreicher Sammelband mit großen Erzählungen erscheinen wird. Die kürzeste hat 20 Seiten, die längste 100. Dieser Band Kühe in Halbtrauer ist schon in der Fertigung. Im Jahre 65 dann erscheint ein Band mit literaturgeschichtlichen Studien, vor allen Dingen über englische Literatur. Das wäre also die erste Gruppe, die praktisch von mir aus gesehen schon fertig ist.
Wenn ich richtig gezählt habe, dann haben Sie bisher 17 Bände, 17 Bücher übersetzt.
Ja, und zwar handelt es sich dabei um rein englische bzw. amerikanische Literatur. William Faulkner einen Band, Cooper, Wilkie Collins, vor allen Dingen auch Stanislaus Joyce, den Bruder des großen James Joyce, von dem Suhrkamp jetzt gleich den zweiten Band meiner Übersetzung bringen wird.
Sind das Erinnerungen oder eigenständige künstlerische Werke?
Beides. Es sind Tagebücher, aber die Tagebücher eines ganz erstaunlichen 19-Jährigen in hoher künstlerischer Form, wie ich dergleichen eigentlich kaum kenne aus der Literatur.
Sie erwähnten aber vorhin noch eine zweite Gruppe von eigenen Werken.
Ja, das ist natürlich eine etwas schnarrende Seite, die Sie damit berühren. Denn ich würde gern noch zwei umfangreiche Bücher schreiben, sehe aber nicht recht ab, wann ich dazu kommen werde. Denn ich muss ja leider Brotarbeiten immer wieder einschieben. Die Bücher sind weitgehend vorbereitet. Hinter jedem stehen etwa geordnet schon 10.000 einzelne Zettelchen. Ich sagte schon, ich bin Mosaikarbeiter. Aber die reine Niederschrift würde bei dem kleineren, einfacheren der Stücke immerhin 3 bis 5 Jahre dauern. Und das kann ich mir im Augenblick einfach noch nicht leisten.
Können Sie uns irgendetwas über die Thematik sagen?
Nein, das wäre verfrüht. Ich muss wahrscheinlich erst noch einige theoretische Abhandlungen vorwegschicken. Es hilft nichts.
Sie sprachen eben über die Brotarbeiten. Das ist für Sie das Übersetzen?
Hauptsächlich ja. 50% meiner Einnahmen ziehe ich aus dem Übersetzen. Ich mache da noch einige Arbeiten für den Rundfunk. Aber es ist wohl auch letzten Endes eine Frage des Temperamentes und des Geschmacks. Manche meiner Kollegen rezensieren gern. Das ist eine Arbeit, die mir immer sehr odios vorgekommen ist. Denn ich weiß am besten, wie schwer es ist, ein großes, selbstständiges Buch auf die Beine zu stellen von 500 oder 600 Seiten. Und ich richte ungern Leute hin. Ebenso Vorlesetourneen, wie es manche betreiben, ist auch nichts für mich. Nicht, weil ich ein Einsiedler wäre, aber weil ich ganz einfach, ja, das ist ein Punkt, auf den wir vielleicht eingehen könnten, weil ich ganz einfach ein Buch, wenn ich es geschrieben habe, nicht mehr sehen kann und darf.
Auch nicht, wenn es zum Beispiel übersetzt worden ist in eine Sprache, die Sie gut beherrschen?
Nein, auch dann nicht mehr. Das liegt eben wieder, ich will es Ihnen an einem praktischen Beispiel erklären. Ich habe jetzt eine umfangreiche Studie über Karl May veröffentlicht, die eben erschienen ist. Und Leser, die das Buch warm aus dem Backofen erstehen, denken sich natürlich, sie hätten nun das Neueste von übermorgen Nachmittag. Dem ist ja aber nicht so, denn ich habe das Manuskript vor einem Jahr etwa meinem Verleger abgeliefert. Ich habe seitdem 2 Bücher übersetzt, habe ein großes eigenes Stück geschrieben, habe ein 30 kleinere Zeitungsartikel gearbeitet oder 100-Minuten-Sendungen für das sogenannte Nachtprogramm. Mit anderen Worten, ich weiß praktisch von diesem Buch über Karl May kaum noch etwas. Ich habe es nicht nur vergessen müssen, sondern präziser verdrängen und verkapseln, sodass ich gar nicht mehr in die alten, ausgefahrenen Wort- und Gedankengleise gerate. Das darf man ja nicht, wenn man etwas Neues schreiben soll. Die Leser nehmen also an, dass der Schriftsteller vielleicht nichts Schöneres kennte, als in seiner Freizeit in seinen Werken zu blättern. Ich glaube, das ist ein liebenswürdiger Irrtum.
Könnte man aber nicht erwarten, dass ein Mann, der 50 wird, gerne einmal wieder in seinen Büchern blättert, dass er versucht, eine Bilanz zu ziehen?
Eine Bilanz ziehen? Ich glaube, dazu wäre es gerade in meinem Fall noch etwas früh, weil nämlich ja mein erstes Buch aus Ungunst der Verhältnisse erst erschienen ist, als ich schon 35 Jahre war und ich also erst 15 Jahre schreiben konnte. Und dann Bilanz. Ja, wie sollte die aussehen? Man hat mir schon mehrfach nahegelegt, ich sollte einige meiner Bücher kommentieren, das heißt die technischen Schwierigkeiten, die vor allen Dingen die Struktur, also das große Gerüst der Bücher und dann auch die Oberflächenbearbeitung im Einzelnen mit sich bringen, erläutern. Wenn Sie Bilanz in diesem Sinne meinen, ja, da erkenne ich eine gewisse Verpflichtung an, aber ich komme eben auch nicht im Augenblick dazu.
Sie lesen also Ihre Bücher nicht, lesen Sie Rezensionen?
Nein, ich lese Rezensionen grundsätzlich nicht, und zwar aus demselben Grunde, den ich schon erwähnte. Es hieße ja doch wiederum, das Gewebe an einem Punkte anzuheben und mir den ganzen Komplex in die Erinnerung neu zurückzurufen, und das kann ich mir einfach nicht leisten.
Herr Schmidt, wenn man Geburtstag hat, darf man sich etwas wünschen. Gesetzt den Fall, es gäbe eine gütige Fee, die Ihnen irgendeinen Wunsch freigebe, was wäre es?
Die Frage ist so nett und unrealistisch, Herr Hagen, dass ich sie ja eigentlich gar nicht beantworten durfte. Es ist ja das Kennzeichen all der sogenannten großen Archetypen der Menschheit, ob Faust, ob Parzival, ob Ahasver, dass sie alle ein großes gemeinsames Band umschlingt, nämlich a general disinclination to work of any kind. Also, das ist nicht meine Art. Wenn ich wünschen könnte, würde ich sagen, eine feste Monatsrente von 1000 Mark und dann einmal 10 Jahre lang keinen Besucher.
Deutschlandradio Retro.